Der Pogrom hat nur offiziell im Oktober geendet. Er hält immer noch an. Nicht laut oder stürmisch, sondern langsam. Kein Tag geht vorbei, ohne dass Hooligans oder die Polizei Juden angreifen, die unschuldig die Straße entlang gehen. Sie bringen sie um und berauben sie allem, was sie besitzen, sogar den Kleidern an ihrem Leibe.
Aber was kann ein armer oder bürgerlicher Mann tun, der die Nation und ihr angestammtes Land liebt, dessen Seele sich sehnt und danach verzehrt, in unser angestammtes Land zurückzukehren, der aber weder die Möglichkeiten noch die Mittel hat, in unser angestammtes Land zurückzukehren und sich dort, in unserem heiligen Land, zu versorgen? Ich habe nicht genug für meine Bedürfnisse, weil ich Söhne und Töchter zu ernähren habe. Und ich habe nicht genug für sie an materiellen Gütern. Meine gesamte Familie kann jetzt nicht mit mir gehen, aber ich möchte meine Frau und Familie zuerst losschicken, damit sie dort versorgt werden.
Nun, ich bin ein 34-jähriger Mann mit 2 Kindern. Mögen sie lange leben. Ein 6-jähriges und ein 5-jähriges. Also wenn sie sich mir erbarmen, werde ich sicherlich in der Lage sein, die anfänglichen Mühsalen, die konfrontiert werden müssen, auszuhalten. Bitte lasst mich wissen, ob sie Leute ohne staatlichen Pass runter nach Jaffa reisen lassen.
Der Familienvater ist ein Schuhmacher, dessen Gewerbe aufgrund der großen Zahl an Handwerkern, die darin arbeiten, und des starken Wettbewerbs unter ihnen gerade ausreichend Essen einbringt und selbst das nur mit großen Schwierigkeiten. Jeder in der Familie ist gesund, stark und fleißig. Wir sind keine Idealisten, aber wir sind bereit, Opfer zu bringen. Vorausgesetzt, dass uns gewährleistet wird, dass unsere Zukunft letztendlich gesichert und stabil sein wird und dass wir nicht den Boden unter unseren Füßen verlieren werden.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe im historischen Seminar an der Universität Mainz. Wir beschäftigen uns in diesen beiden Podcasts mit Facetten der Einwanderungsgeschichte von Jüdinnen und Juden in das spätere Israel. Wir haben das schon einmal in einem Podcast getan mit Blick auf deutschsprachige jüdische Einwandererinnen und Einwanderer in der Zwischenkriegszeit und setzen das in diesen beiden Podcasts fort mit Jüdinnen und Juden aus Osteuropa, die vor dem Ersten Weltkrieg ins damals osmanische Palästina eingewandert sind. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studienmanager im Historischen Seminar und ich betreue diese Podcast-Reihe.
Heute sollt ihr auf eine Reise mitgenommen werden, auf der die Einwanderung von osteuropäischen Juden nach Palästina um 1900 genauer angeschaut wird. Dabei interessieren uns neben den Gründen für die Auswanderung auch die Reise selbst und der Kontrast zwischen Ideal und der Realität. Wir haben uns dafür entschieden, besonders die Perspektiven der migrierenden jüdischen Männer zu beleuchten. Wie sahen die Erwartungen aus, die an sie gestellt wurden? Mit welchen Ideen ihrer Zeit sahen sie sich vielleicht konfrontiert? Wie haben sie in einem fremden Land ihren Platz gefunden? Was war, wenn das Ideal nicht mit der Realität mithalten konnte? Auf all diese Fragen werden wir versuchen, eine Antwort zu finden. Ich bin Johanna. Ich studiere Geschichte und Archäologie. Neben mir hört ihr Alicia, Benjamin und Zoe. Sie haben sich in einige Aspekte dieser Geschichte eingearbeitet. Ich werde euch auf dieser Reise begleiten und die anderen für euch zu ihren Reiseetappen löchern. Außerdem habe ich mich selbst mit den Erwartungen auseinandergesetzt, die damals an migrierende jüdische Männer gestellt wurden. Bei der Recherche wurde uns schnell klar, dass die Perspektive der Männer oft als Normalfall angenommen wird und sich nur ausgewiesen geschlechterhistorische Forschungen in der Regel mit Frauen beschäftigen. Doch woran liegt das? Oft wurden die historischen Quellen von Männern verfasst. Ihre Stimmen sind also häufiger zu lesen und zu hören. Ursache dafür können rechtliche Rahmenbedingungen sein. Es liegt aber auch an den Bildungsgeschichten der Menschen. Ein anderer Faktor ist, dass auch unsere Gesellschaft heute einen stark männlich geprägten Blick auf die Geschichte hat. Unsere Reise mit diesen migrierenden Männern wirft daher auch einen allgemeineren Blick auf diese Migrationsgeschichte. Immer wieder werden wir dabei, die den Männer eigenen Perspektiven aufgreifen. Wir werden dabei ein paar Begriffe benutzen, die wir vorher einmal kurz erläutern wollen. Zum Beispiel werden wir Russländisches Reich anstelle von Russischem Reich sagen. Denn mit Russisch ist die ethnische Zugehörigkeit gemeint. Wir beziehen uns aber auf den gesamten imperialen russländischen Raum. Ein gutes Beispiel für das, was wir mit dieser Unterscheidung meinen, sind die heutigen, oft sogenannten russischen Juden, die seit 1990 in die Bundesrepublik, in die USA oder nach Israel ausgewandert sind. Viele von ihnen haben lediglich am Moskauer Flughafen tatsächlich russischen Boden berührt. Viele sind eigentlich ukrainische Juden. Mit russländisches Reich ist eben der gesamte russländische Raum gemeint. Im Zusammenhang der Emigration aus dem russländischen Reich werden wir auch vom sogenannten Ansiedlungsrajon sprechen. Dieser Ansiedlungsrajon war die Region im westlichen Teil des russländischen Kaiserreichs, in der Juden vor allem im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts offiziell leben durften. Die Zarin Katharina II. Hatte diese Region 1791 im Zuge der Teilung Polen-Litauens festgelegt, als es im expandierenden russländischen Reich auf einmal auch jüdische Untertanen gab. Und Zar Nikolaus II. Hatte diese Regel 1835 ein wenig modifiziert. Jüdische Untertanen mussten, von Ausnahmen abgesehen, innerhalb dieser Grenzen leben, egal ob sie dort Arbeit, Familie oder ein einigermaßen gutes Leben fanden. Und ein letzter zentraler Begriff für unsere Migrationsgeschichte ist Aliya. So nennt man in Israel heute die Einwanderung von Jüdinnen und Juden nach Israel, beziehungsweise vor der Staatsgründung 1948 ins osmanische Palästina oder zwischen den Weltkriegen ins britische Mandatsgebiet. Aliya ist ein ursprünglich biblischer Begriff. Er beschreibt dort schon die Rückkehr der Juden aus dem Exil nach Israel. Im 20. Jahrhundert spielt er vor allem im Zusammenhang mit dem Zionismus eine Rolle. Die Forschung unterscheidet aber zwischen Aliya und Migration. Wenn man Aliya und Migration voneinander abgrenzt, dann meint Aliya spezifisch die Menschen, die aus religiös-ideologischen Gründen nach Palästina einwanderten. Jüdische Migration nach Palästina, ins Mandatsgebiet oder später nach Israel, war aber eben nicht immer religiös oder zionistisch motiviert. Neben mir sitzt Alicia. Sie studiert Geschichte und Englisch im Master of Education. Alicia wird uns auf die erste Etappe unserer Reise mitnehmen. Sie hat sich mit der Situation der Juden im Russländischen Reich auseinandergesetzt und warum sie sich überhaupt dazu entschlossen, auszuwandern. Also Alicia, wie war es eigentlich so, als Jude im 19. Jahrhundert im Russländischen Reich zu leben?
Nicht gut, ehrlich gesagt. Die jüdische Bevölkerung lebte unter erheblich eingeschränkten Bedingungen. Zarin Katharina II. Beispielsweise schränkte 1791 die Siedlungsgebiete ein, die Jüdinnen und Juden im Russländischen Reich offenstanden. Diese Gebiete, in denen sich die Jüdinnen und Juden ansiedeln durften, nannte man Ansiedlungsrajon. 1835 modifizierte Zar Nikolaus I. diese Praxis ein wenig. 1804 hatte Zar Alexander I. das sogenannte Judenreglement eingeführt. Diese gesetzliche Regelung legte die Rechte und Pflichten der russländischen Juden fest. Das Reglement sollte die jüdische Bevölkerung ursprünglich nicht unterdrücken, sondern erwirken, dass sie sich mit einer praktischen Maßnahme in die russische Ständegesellschaft eingliederten. Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit und die Festlegung auf bestimmte Gewerbe führten aber auf lange Sicht zur Verarmung der wachsenden jüdischen Bevölkerung. Es gab also im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert eine Reihe von Gesetzen, die ihren Wohnsitz, ihre Bildung und ihre wirtschaftliche Betätigung regulierten. In diesem oft sehr schwierigen Umfeld blieb den Juden noch die Kahal. Die Kahal war die Selbstorganisation der jüdischen Gemeinden. 1844 nahm ihnen Zar Nikolaus I. aber auch noch diese letzte Selbstständigkeit. Große Veränderungen gab es dann im russländischen Zarenreich allgemein nach dem Ende des Krimkriegs. 1861 hob Zar Alexander II. Die Leibeigenschaft auf. Diese als Revolution wahrgenommene Reform beendete das jahrhundertealte Feudalsystem. Aber die nun freien ehemaligen Leibeigenen kamen ja nicht plötzlich zu Wohlstand. Die Dorfgemeinschaften hielten zudem an ihnen fest, da die Dörfer weiter auf Steuern verpflichtet waren. Dennoch zog es viele Bauern in die entstehenden Industrien und Städte. Es gab also im russländischen Reich eine ausgeprägte Binnenmigration und das führte zu einer weiteren Verarmung. Die Juden waren davon besonders betroffen, da sie sich ja nur in bestimmten Gebieten ansiedeln durften.
Gab es keine Versuche der Bevölkerung, diese Lage zu verändern?
Doch, die gab es wohl schon. Es kam auch 1859 zu Reformen, die die Beschränkung des Wohnrechts für Juden aufhoben. Allerdings waren diese nur für gut verdienende Juden vorgesehen. Es profitierten also nur ca. 1,5% der jüdischen Bevölkerung von diesen Reformen.
Und die soziale Lage blieb mehr als angespannt.
Genau. Und das Ganze wurde durch antijüdische Hetze in reaktionären Milieus der russländischen Gesellschaft und spätestens in den 1890er Jahren und nach der Jahrhundertwende durch Pogrome und gewaltsame Ausschreitungen noch verschärft. Ich habe mich dazu mit Jan Kusper unterhalten. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte in Mainz und hat sich intensiv mit russländischer Sozialgeschichte rund um 1900 beschäftigt. Er sagt:
Um 1900 lebte die Masse der jüdischen Bevölkerung noch immer in dem sogenannten Ansiedlungsrajon. Das ist ein Gebiet an der westlichen Peripherie des Zarenreiches, das an das Zarenreich gekommen ist mit der Teilung Polens am Ende des 18. Jahrhunderts. Vorher gab es keine nennenswerte Zahl von jüdischen Menschen im Zarenreich, vereinzelt schon, vereinzelte Kaufleute, vereinzelte Siedlungen. Aber es handelte sich bei der Einstellung der Eliten des Zarenreiches um einen Antijudaismus eigentlich ohne Juden, um das Jahr 1800. Um das Jahr 1900 hatte sich die Lage grundsätzlich geändert. Wir haben eine millionenstarke jüdische Bevölkerung, die in ganz unterschiedlichen Branchen tätig ist. Sie sind Händler, Kleinhändler, sie sind im Gastgewerbe tätig, sie sind zum Teil auch als jüdische, arme, verarmte Schicht ohne regelmäßige Beschäftigung, was den zarischen Behörden ein besonderer Anlass zur Sorge war und auch zur Kritik an den Juden. Und sie waren in die Mehrheitsgesellschaft des Zarenreiches schlecht integriert. Sowohl die Bauern auf dem Land als auch die städtische Bevölkerung beargwöhnten die Juden als Konkurrenten. Es gab eine weitgehend nicht nur antijüdische Disposition, die sozusagen aus einer christlichen Motivation gespeist war, sondern es gab auch einen zunehmenden Antisemitismus, der rassisch grundiert war und auf den die jüdische Bevölkerung stieß. Die jüdische Bevölkerung war zahlreichen gesetzlichen Restriktionen ausgesetzt, die eigentlich begonnen haben mit dem Statut von 1804, das sozusagen die Juden in der Mobilität beschränkte, aber auch in ihren Tätigkeitsfeldern beschränkte. Diese Beschränkungen wurden weiter verschärft und aufrechterhalten in der Zeit Nikolaus des Ersten, die wahrscheinlich die repressivste Zeit gewesen ist im 19. Jahrhundert. Und nach einer kurzen Zeit der Annäherung an die jüdische Bevölkerung durch Alexander II. Im Kontext der großen Reformen mit der Möglichkeit von jüdischen Menschen bestimmte Berufe zu ergreifen, auch in einem bestimmten Maße in bestimmten Fächern an Universitäten zu studieren. Hier ist insbesondere Rechtswissenschaft und Medizin zu nennen als die beiden Studienrichtungen, die den Juden angeboten wurden und die sie auch wählten, um einen sozialen Aufstieg zu machen. Kam es nach der Ermordung Alexanders II. 1881 durch eine sozialrevolutionäre Terrorgruppe Narodnaya Volja zu massenhaften Pogromen an der jüdischen Bevölkerung, der eine Schuld zugewiesen wurde an diesem gewaltsamen Tod Alexanders II. Der neue Zar Alexander III. Ließ diese Pogrome laufen, die sich über ein Jahr hinaus an verschiedenen Orten im Zarenreich vollzogen, in Zentralrussland, in der heutigen Ukraine. Und in der Konsequenz erließ Alexander III. Die sogenannten Mai-Gesetze 1882, die weitere Restriktionen für die Juden bedeuten. Die Schuld wurde sozusagen also den Juden zugewiesen.
Was würdest du anhand dieser Ausgangslage sagen? Was bewegt die jungen Menschen ganz konkret, aus dem russländischen Reich auszuwandern? Welche dieser Push-Faktoren wirkten besonders stark?
Das zentrale Motiv war vermutlich wirtschaftliche Not, die sich aus genau dieser schwierigen Ausgangslage im russländischen Reich ergab. Und dann auch politische Verfolgung. Die jungen Männer wollten vermutlich einfach raus. Irgendwohin, wo sie eine Chance auf Sicherheit und ein besseres Leben hatten. Viele hofften auf wirtschaftliche Perspektiven und persönliche Sicherheit. Palästina war dabei nicht die einzige Option. Viele gingen auch in die USA oder nach Westeuropa, weit mehr sogar als nach Palästina. Palästina war also nur eine Option unter mehreren. Palästina galt als spirituell bedeutend, aber auch als wirtschaftlich eher unsicher und riskant. Trotzdem entschieden sich manche Juden dazu, nach Palästina zu gehen. Das lag zum einen, wie gesagt, bei manchen Juden an religiösen und spirituellen Motiven, aber auch an persönlichen Gründen. Manchen fehlten die Mittel für die Überfahrt in die USA. Andere fürchteten Sprachbarrieren oder hatten Angst vor der Fremde. Für einige war Palästina aber tatsächlich auch die spirituell sinnvollere oder reinere Option. Interessant ist, dass dabei nicht selten falsche oder idealisierte Vorstellungen von Palästina im Umlauf waren. Die Informationen, die zum Beispiel über ein Netzwerk zionistischer Informationsbüros verbreitet wurden, waren häufig unvollständig oder übertrieben optimistisch. Die Entscheidung fiel dann auf der Grundlage von Informationsmaterialien, die das Leben in Palästina in einem zu positiven Licht darstellten. Ein weiterer Faktor, der für die Auswanderung aus dem Russländischen Reich sprach, waren die Pogrome, die besonders zum Beginn des 20. Jahrhunderts gegen die jüdische Bevölkerung durchgeführt wurden. Auch darüber habe ich mit Herrn Kuspar gesprochen.
Um das Jahr 1900, das können wir bereits ganz deutlich sehen, gab es eine deutliche Tendenz der Juden, das Land zu verlassen. Und zwar das Zarenreich vor allem in Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika zu verlassen. Aber nicht nur. Es gab also auch erste Gruppierungen, die sich bereits für Palästina als Zielraum für eine Emigration interessierten. 1900 ist vielleicht nicht die ganz entscheidende Wegmarke, vielleicht entscheidender noch 1903, das Osterpogrom in Chisinau oder Chisinau, der Hauptstadt Bessarabiens, das damals zum Zarenreich gehörte. Dieses Pogrom, bei dem knapp 100 Menschen ums Leben kamen, so schätzt man, und viele verletzt wurden, war sozusagen ein Zeichen, ein Fanal dafür, dass man sich nach politischen Alternativen umgucken musste für das eigene Leben, aber auch für die Konstruktion von Autonomie, Staatlichkeit in irgendeiner Form. Danach gewinnt sozusagen die Emigration von Juden und Jüdinnen aus dem Zarenreich noch einmal eine zusätzliche Dynamik, die beschleunigt wird durch die Revolution von 1905, in deren Kontext es zu weiteren Pogromen kommt, unter anderem in Odessa, aber nicht nur. In der Zeit nach 1905 sahen sich die Juden weiter einer stark antisemitischen Haltung der russischen, ukrainischen, belarussischen Bevölkerung ausgesetzt. Diese Pogrome kamen meistens zustande durch Gerüchte, die durch einen Ort, eine Stadt liefen, dass konkret jüdische Händler, jüdische Hausierer oder andere Personen sich an irgendjemandem anders bereichert hätten, ihn ausbeuten würden. Und in Situationen, wo es sozial ohnehin brannte, wie beispielsweise im Vorfeld der Revolution von 1905, 1903 in Chisinau beispielsweise, wo es in der Region Bessarabien in eigentlich einem sehr fruchtbaren Landstrich auch zu Hungersnöten gekommen war, fehlte dann jeweils nur dieses Gerücht als Funke, der dieses Pogrom entfesselt, sodass die städtischen Unterschichten eigentlich diese Pogrome ausüben gegen die Juden, gegen Synagogen vorgehen, gegen jüdische Geschäfte vorgehen, gegen Privathäuser vorgehen und die Menschen tatsächlich sprichwörtlich durch die Stadt jagten und töteten.
Du sprichst von zionistischen Informationsbüros, Alicia. Was meinst du damit? Und was heißt denn damals Zionismus?
Diese Informationsbüros wurden von den ersten zionistischen Organisationen betrieben und sollten Jüdinnen und Juden in Osteuropa mit Informationen über mögliche Ziele einer Auswanderung informieren. Zionismus ist aber kein einfaches Konzept. Darüber, was Zionismus damals eigentlich bedeutete, habe ich mit Susanne Korbel gesprochen. Sie beschäftigt sich an der Universität Graz mit jüdischen Studien und erforscht insbesondere die jüdische Geschichte in Europa um 1900. Sie ist daher Expertin auf diesem Gebiet. Sie beschreibt Zionismus also so.
Zionismus ist als eine nationale Bewegung zu sehen, die, ich würde mal sagen, grundsätzlich die Idee bejaht, dass es für Jüdinnen und Juden eine nationale Heimstätte geben soll. So, Sie sehen schon, soweit wie ich aushole, ist es mit einer Definition nicht einfach, nicht unumstritten und natürlich gibt es viele Arten, Zionismus zu definieren. Das beginnt bereits zeitgenössisch, wo es eine zionistische Idee einer Kulturnation eines jüdischen Volkes gibt und eben die politische Bewegung, die nach einem Staat als solchen strebt. Und es gibt dann innerhalb dieser politischen Bewegungen immer wieder verschiedene Auslegungen dessen, was das Ziel zionistischer Bestrebungen sein sollte. Der politische Zionismus verfolgte das Ziel der Gründung eines jüdischen Nationalstaates in Palästina. Es hat immer wieder auch Ideen gegeben, einen solchen in anderen Regionen zu gründen oder eben über die Gründung einer kulturellen Nation in den jeweiligen diasporischen Heimatstädten der Jüdinnen und Juden quasi einen supranationalen Staat zu schaffen. Aber eine enge Definition der politischen Bewegung würde sagen, dass der Zionismus das Ziel verfolgt, einen jüdischen Nationalstaat in Palästina zu gründen. Damit geht dann einher, dass einerseits Antisemitismus begegnet wird und ausgewichen wird quasi, dass man zu dieser Lösung der sogenannten Judenfrage beiträgt, indem eben Jüdinnen und Juden nicht mehr Teil anderer Nationalstaaten seien, sondern ihren eigenen Nationalstaat und damit eine eigene Nation, die wieder nach Palästina zurückkommt, sind. Also grundsätzlich entsteht Zionismus natürlich nicht in einem Vakuum, sondern reagiert einerseits auf die vielschichtigen Wechselbeziehungen, die Jüdinnen und Juden und Nichtjüdinnen und Nichtjuden miteinander teilen. Das heißt, in diesem aufkommenden Nationalismus des 19., späten 19. Jahrhunderts entsteht eben auch die Idee eines jüdischen Nationalismus, der ein politischer im Sinn des Streben nach einem Staatgebilde sein kann, der aber genauso eben, wie gesagt, im Sinne von Achata Am, das Streben einer gemeinsamen Kulturnation sein kann oder ähnlichen. Es ist eine Antwort auf die sogenannte gescheiterte Assimilation. Das heißt, dieses Bestreben, Teil des Bürgertums zu werden, der deutschen oder jeweiligen Gesellschaft, alle antisemitischen Vorurteile zu überkommen, dass das gescheitert sei und dass es deshalb eine eigene Bewegung brauche, die Jüdinnen und Juden eben nicht mehr, wie es in der Haskalah war, als Teil eines anderen Staates sehen, wo man volle bürgerliche Gleichstellung erlangt, sondern einen eigenen Staat hat, das Judentum wieder neu erfindet und eine eigene Nation schafft quasi.
Der Begriff Zionismus ist also ein komplexer Begriff. Insgesamt lässt sich festhalten, dass man mit diesem Begriff eine jüdische Nationalbewegung beschreibt, die das Ziel verfolgte, für das jüdische Volk eine nationale Heimstätte zu schaffen. Idealerweise eben in Palästina. Dieser Zionismus bot also eine starke ideelle Motivation, einen Ausweg aus einer Welt von Pogromen, Armut und politischer Verfolgung zu suchen. Diese Menschen wollten als neue Juden ein freies, ein produktives Leben führen. Vielleicht war das sogar ein bewusster Gegensatz zu dem, was in ihren Augen der in der Diaspora lebende Jude verkörperte. In der Diaspora im Russländischen Reich verbrachte ein Jude sein Leben nämlich in einer urbanen Umgebung, meist in einer Kleinstadt. Den zionistischen Juden stellte man sich eher als arbeitenden, meist als landwirtschaftlich produzierenden Menschen vor. Die Arbeit auf dem Land war hier also ein zentraler Aspekt der Ideologie.
Sehr interessant, Alicia. Tatsächlich bin ich bei meiner eigenen Recherche zu den Erwartungen, die an Männer gestellt wurden, auch auf Ideale gestoßen, die eng mit dem Zionismus verknüpft sind. Denn die Idee des neuen Juden war untrennbar mit einem bestimmten Männerbild verknüpft. So finden sich in frühen zionistischen Texten Bezüge auf einen biblischen Mann, der im Einklang mit der Natur das Land bestellte. Oft wurde der Mann auch als die treibende Kraft der Bewegung gesehen, der mit innovativen Ideen und in Solidarität mit anderen Männern durch produktive Arbeit eine neue Nation aufbaut. So wurden einerseits die körperliche Arbeit auf dem Land und auch der entsprechende Körper gesund, von der Sonne gebräunt, stark, groß gebaut und attraktiv. Und andererseits die Loyalität zu den eigenen Leuten und dem eigenen Land noch vor der Religion zu Erwartungen, die vor allem jungen Männern im Rahmen des Zionismus begegnen konnten.
Ja, genau. Auch das konnte Susanne Korbel bestätigen.
Grundsätzlich über diese Ideen der Wiederbesiedlung des biblischen Landes, das quasi in der Bibel versprochen ist und das erfordert, dass man sich in neuen Berufsfeldern betätigt und gleichzeitig auch in anderen Narrativen, die sich in Europa und im russischen Zarenreich zu dieser Zeit herausbilden, das sogenannte Muskeljudentum, die Entwicklung eines körperlich neuen Juden, der quasi antisemitische Vorurteile konterkariert und gleichzeitig es möglich macht, die zionistische Idee zu realisieren, spielt ganz stark auf körperliche Ideale ein. Das heißt, das also fußt in den Ideen zum Muskeljudentum, dass man einen kräftigen neuen Körper quasi schafft, der eben nicht das, was antisemitische Vorurteile vermeintlich als männlich-jüdische Attribute verkaufen wollen, repräsentiert, sondern eben gegen das absolute Gegenteil, das es möglich macht, Palästina zu besiedeln, Landwirtschaft dort aufzubauen, Städte zu bauen.
Danke, Alicia, für all diese Informationen zur Ausgangslage und zur Motivation. Kannst du das für uns noch einmal kurz und kompakt zusammenfassen?
Klar. Also erstens war die Auswanderung junger jüdischer Männer aus dem Russländischen Reich vor allem eine Reaktion auf Armut, Ausgrenzung und Gewalt. Heute würde man sagen, es gab starke Push-Faktoren. Außerdem spielte auch die Bedrohung des jüdischen Lebens durch weitgehende Auflagen und Restriktionen, die die zarische Gesetzgebung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte, eine große Rolle. Die Juden sollten sich durch erzwungenen Wehr- und Militärdienst assimilieren. Dieser Militärdienst konnte 20 bis 25 Jahre lang dauern. Wenn Juden also diesen Wehrdienst umgehen wollten, lag eine Auswanderung häufig nahe. Auch der Zionismus war für einige eine echte ideologische Motivation, für andere aber eher eine Legitimation, die sie erst sehr viel später und rückblickend übernahmen. Palästina war dabei nur eine von mehreren Optionen für eine Auswanderung. Oft war die Entscheidung auch eine Mischung aus persönlichem Überlebenswillen, ideellen Überzeugungen und pragmatischen Abwägungen.
Jetzt haben wir jedenfalls ein besseres Bild davon, was die Juden im späten Russländischen Reich dazu bewegte hat, auszuwandern. Ich möchte euch nun einladen, mich auf die Reise zu begleiten. Wir kommen nämlich zur nächsten Etappe, der Reise selbst. Meine Kommilitonin Zoe hat sich das näher angeschaut. Zoe studiert Geschichte und Englisch im Master of Education. Zoe, wie wir jetzt wissen, wollten viele jüdische Menschen das Russländische Reich in dieser Zeit verlassen. Aber was brauchten die Menschen eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts, um vom Russländischen Reich nach Palästina zu gelangen? Was waren zum Beispiel die ersten Schritte, mit denen man sich auseinandersetzen musste?
Als erstes brauchte man natürlich Dokumente, um so eine Reise antreten zu können. Und das war manchmal alles andere als einfach, denn die Emigration nach Palästina war ein mühsamer und auch ein sehr bürokratischer Prozess, vor allem für jüdische Menschen aus dem Russländischen Reich. Der erste Schritt in Richtung Emigration war ein Reisepass.
Reisepass? So wie heute?
Nein, nicht wirklich. Diesen modernen Reisepass, wie wir ihn kennen, den gab es damals noch nicht. Man benötigt zu dieser Zeit noch keinen Pass, um in andere Länder einzureisen. Einen Reisepass brauchten die jüdischen Auswanderer damals, damit sie überhaupt legal aus dem Russländischen Reich ausreisen konnten. Und es war gar nicht so leicht, diesen Pass, also gewissermaßen einen Ausreisepass, zu bekommen.
Wieso das? Gab es bestimmte Hürden, die die Menschen überwinden mussten?
Ja, die gab es tatsächlich. Um einen Reisepass zu bekommen, benötigte man zunächst so etwas wie ein Führungszeugnis, das man bei der Polizei oder dem Innenministerium bekommen konnte. Außerdem brauchte man einen Ausweis. Mit diesem Zertifikat konnte man anschließend den Pass beantragen. Zusätzlich mussten Männer zwischen 18 und 21 vorweisen, dass sie sich bei einer Rekrutierungsstation gemeldet hatten, um für den Militärdienst gemeldet zu sein.
Wie viel kostete es, einen Pass für die ganze Familie zu beantragen?
Ein Pass kostete ungefähr 15 Rubel zur damaligen Zeit, aber man musste auch ungefähr 15 Rubel für das Führungszeugnis bezahlen. Das war für viele jüdische Menschen damals richtig viel Geld.
Gab es keine günstigeren Optionen?
Doch, es gab auch ein günstigeres Dokument, ein sogenanntes Pilgerzertifikat. Aber auch für dieses Pilgerzertifikat brauchte man ein Führungszeugnis, eine Quittung des örtlichen Finanzministeriums und auch ein Dokument des Rabbis, der die Pilgerabsicht bestätigt. Wichtig ist auch, eine Familie hatte in der Regel nur einen Reisepass. Das heißt, dass alle Mitglieder der Familie auf einem Dokument eingetragen wurden. Wenn zum Beispiel der Mann zuerst auswanderte und später die Familie nachholen wollte, wurde das schwieriger. Frauen, die alleine oder mit Kindern emigrieren wollten, sei es, weil sie zuerst nach Palästina gingen oder weil sie dem Mann hinterherreisten, brauchten die Erlaubnis ihres Ehemannes, um einen Pass zu bekommen und reisen zu dürfen.
Und mit dem Reisepass durfte man dann einfach in das Osmanische Reich einreisen?
Nein, tatsächlich leider nicht. Der Pass selbst war wie bereits erwähnt nur dazu da, legal aus dem Russländischen Reich auszureisen und erlaubte nicht die Einreise nach Palästina. Dafür benötigte man noch ein weiteres Dokument, die sogenannte Tazkira. Das war eine offizielle Einreiseerlaubnis in das Osmanische Reich. Im besten Fall hatte man diese Genehmigung schon vor der Ankunft in Istanbul. Man konnte sie auch dort beantragen, jedoch war das mit einer Geldstrafe belegt.
Woher bekam man diese Tazkira?
Zuerst bekam man für 80 Kopeken beim russischen Konsulat ein Dokument, das man zusammen mit den Reisepässen bei der osmanischen Botschaft einreichte. Dann durfte man einreisen. Aber diese Aufenthaltsgenehmigung war nur für 3 Monate gültig. Offiziell hätte man nach dieser Zeit das Osmanische Reich wieder verlassen müssen. In der Realität wurde diese Vorgabe oft ignoriert und die Menschen blieben auch nach dem Ablauf ihrer Einreisegenehmigung im Land.
Wie ging es dann weiter? Wie sah die eigentliche Reise aus?
Die Menschen reisten meistens mit dem Zug von ihren Wohnorten aus dem sogenannten Ansiedlungsrajon entweder nach Odessa oder nach Triest. Das waren die 2 wichtigsten Häfen für die Überfahrt nach Palästina. In Palästina war Jaffa der Haupthafen für ankommende jüdische Einwanderer. Heute ist das quasi ein Vorort von Tel Aviv, aber Tel Aviv gab es damals noch gar nicht. Es gab 2 Hauptrouten, um dorthin zu gelangen. Die erste Route ging von Odessa über Beirut nach Jaffa und sie dauerte ungefähr 11 bis 12 Tage. Es gab während der Reise nur sehr kurze Stopps. Diese Route war die deutlich einfachere. Die andere Route führte von Triest über Alexandria nach Jaffa. Hier hatte man eine härtere Reise vor sich, denn man musste in Alexandria einmal das Schiff wechseln. Das war aufwendig, vor allem mit Gepäck. Der Schiffswechsel dauerte etwa 3 Tage und es gab so gut wie keine Informationen für die Reisenden, weshalb Reisende vor Ort nicht selten Schwindlern zum Opfer fielen.
Das klingt wirklich hart. Und wie genau sah die Situation aus, die die Menschen auf ihrer Reise im Osmanischen Reich erwartete? Wie ging das Reich mit der Migration um?
Darüber habe ich mit Barbara Henning gesprochen. Barbara Henning ist Professorin in der Turkologie an der Universität Hamburg. Sie sagt, dass es noch weitere an der Region interessierte Gruppen gibt.
Da sind ja nicht nur in dem Moment sozusagen diese jüdischen Einwandererinnen und Einwanderer aus Osteuropa, sondern da kommen ganz, ganz viele europäische Interessen plötzlich zusammen. Da gibt es christliche Siedler, Templerorden, die sich da in Haifa niederlassen wollen. Da gibt es russische Diplomaten, russische Pilger. Da ist plötzlich ganz, ganz viel los und die Region scheint so auf in dieser Modernisierungs- und Zentralisierungsphase. Es gibt ganz viele russische Pilger, gerade nach Jerusalem. Und auch da geht es gar nicht um den jüdischen Kontext, sondern Jerusalem als heiliger, wichtiger Ort eben auch fürs Christentum und Sonderrechte für russische Pilger und Pilger, da hinzukommen, sich da auch aufzuhalten.
Zum Reisen und wie im Osmanischen Reich mit der Migrationssituation umgegangen wird, sagt Frau Henning das hier.
Also was ich sagen kann, ist, dass Reisen in der Zeit, in der sie sich das anschauen, total zunimmt. Also ich hatte ja schon gesprochen über die Orientierung geht mehr so Richtung Mittelmeer, Richtung Hafenstädte, Richtung Beirut. Das ist erstmal für Export, Import und so weiter. Aber das öffnet natürlich auch die Türen weit für wirklich Leute wie interessierte Reisende aus Europa und auch zum Beispiel Frauen, die dann sich aufmachen und da mit dem Bädecker in der Hand Syrien und Palästina und Jerusalem aus unterschiedlichen Gründen erkunden. Das ist das eine. Und dann gibt es noch eine andere Sache, über die ich total gerne sprechen wollte. Und zwar haben die Osmanen in dem Zeitraum, den wir uns hier angucken, nicht nur in Palästina und nicht nur in Syrien mit Einwanderung zu tun, sondern vor allem auch, und da sind wir wieder bei der osmanisch-russischen Konfliktlinie, im Zuge der Auseinandersetzung mit Russland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, verschärft in den 1870ern, gibt es da muslimische Flüchtlinge aus der russischen Kaukasus-Grenzregion, weil Russland diese Akteure da nicht möchte. Das ist auch so eine Folge so sich verschärfender nationalistischer Gegensätze. An der Grenze zum muslimischen Nachbarn möchten wir irgendwie keine muslimischen Bevölkerungsgruppen und dann gibt es Vertreibung und das ist ein riesiger Berg, in den man da reingehen könnte. Aber die Folge davon ist, dass sich das Osmanische Reich, also seit den 1860ern spätestens, ganz, ganz intensiv mit Flüchtlingen, mit Einwanderung aufgrund von Vertreibung auseinandersetzen muss. Genau, also es ist auch eine Zeit, in der sozusagen der osmanische Staat sich stärker darum bemüht zu kontrollieren, wer kommt eigentlich, also wie kommen Leute rein, wer ist, also wie sind Grenzen verfasst, wer wird da vielleicht auch zurückgewiesen, braucht es Passierscheine, braucht sowas wie ein Passwesen und solche Dinge. Also das ist in dem Moment, spielt das eine Rolle.
Wir haben jetzt schon etwas über die verschiedenen Routen gehört und wie die Lage bei der Ankunft im Osmanischen Reich war. Aber wie sahen die Bedingungen auf den Schiffen während der Reise aus?
Die Bedingungen an Bord waren nicht gut. Die meisten Auswanderer reisten in der 4. Klasse. Das bedeutet, es gab keine Verpflegung, kein Essen, sondern nur Wasser. Es gab zudem kaum Platz und auch nur eine mangelhafte Hygiene. Viele Reisende wurden durch die Bedingungen an Bord krank. Außerdem hatten sie ständig Angst vor Schwindlern, die an ihrem Gepäck oder ihren Papieren interessiert waren.
Und dann kamen sie also irgendwann endlich in Jaffa an. Wie sah die Ankunft dort aus?
Genau. Also am Ende ihrer Reise kamen die Menschen in Jaffa an. Dort gab es keinen richtigen Hafen. Die Passagiere mussten eine Strecke von mehreren Kilometern mit einem Ruderboot bis an das Ufer in Jaffa zurücklegen. Das war gefährlich und bei starkem Wellengang konnte dieses Ausschiffen nahe den gefährlichen Felsen lebensbedrohlich sein. In Jaffa mussten dann die gültigen Dokumente nochmals abgestempelt werden. Wer bis dorthin keine gültige Einreisegenehmigung hatte oder keine mehr hatte, konnte dort eine bekommen, musste allerdings auch erneut eine Strafe bezahlen. Und in Jaffa selbst mussten sich die Einwanderer erneut vor Korruption und Betrug durch Schwindler in Acht nehmen.
Okay, das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Was sollten wir über die Reise nach Palästina auf jeden Fall mitnehmen?
Ich würde zusammenfassend sagen, dass die Auswanderung nach Palästina kein leichter und einfacher Schritt war. Es war eine Reise voller bürokratischer Hürden, physischer Belastungen und voller Unsicherheiten. Viele Menschen reisten in ständiger Angst vor Gefahr und Betrug. Trotz dieser Hürden nahmen viele Menschen diese schwierige Reise auf sich, um der schwierigen Situation im Russländischen Reich zu entfliehen. Sie lebten von der Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Mehrzahl der auswandernden Juden ging übrigens nach Nordamerika, aber die Reise nach Palästina war eben deutlich günstiger als die Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika.
Zoe, vielen Dank für deine Einblicke in die Reise. Unsere Reise kommt nun zu ihrem letzten Punkt. Wir haben zusammen mit den jüdischen Auswanderern am Hafen angelegt. Und diese Auswanderer sehen nun die Realität des Ortes, von dem die meisten vorher nur durch andere gehört hatten. Ihre Erwartungen und Vorstellungen, die sie zusammen mit ihrem Gepäck mitgebracht hatten, müssen sie mit dem, was jetzt vor ihnen liegt, konfrontieren. Und genau damit hat sich Benjamin in seiner Recherche beschäftigt. Benjamin studiert Geschichte und Deutsch im Master of Education. Also Benjamin, fangen wir vielleicht mal bei den Erwartungen an. Welche Hoffnungen, welche Befürchtungen, welche Überzeugungen hatten die jüdischen Menschen damals denn von dem Leben, das sie in Palästina erwarten würde?
Ihr habt den Zionismus ja schon angesprochen. Klar, das war nicht die einzige Motivation, mit der Juden nach Palästina kamen. Wahrscheinlich hatte der politisch organisierte Zionismus in dieser Zeit aber die am klarsten formulierten Vorstellungen davon, wie sich diese neue jüdische Heimstätte entwickeln sollte.
Aber ihre Bestrebungen waren doch nicht nur auf kulturellen und politischen Idealen aufgebaut, oder?
Okay, da haben wir eben in der Tat schon etwas gehört. Das macht es nun aber noch etwas klarer. Es gab also Erwartungen von Seiten der osteuropäischen Juden, manche davon beeinflusst vom politischen Zionismus. Einige frühe Einwanderer, vor allem aus dem Russländischen Reich, glaubten also, in Palästina eine neue europäisch geprägte Gesellschaft aufbauen zu können. Geprägt von Arbeitsethik, Kulturtransfer und Gemeinschaft. Für mich klingt das auch ein wenig technisch. Die russländischen und überhaupt die europäischen Juden als menschliche Ressource zu betrachten, um einen eigenen jüdischen Staat zu gründen und aufzubauen. Migration ist dann ja eher ein Mittel zur Staatsgründung und weniger eine Flucht vor den schwierigen Verhältnissen.
Und wie sah das dann in der Realität aus?
Naja. Zunächst einmal ist die Realität ja immer anders als die Erwartungen, sobald es konkret wird. Auch die zionistischen Hoffnungen prallten schnell auf die Realität. Vor Ort kam es rasch zu politischen Spannungen mit der arabischen Bevölkerung als auch mit der osmanischen Herrschaft. Die zionistische Propaganda bereitete die Immigranten nicht auf das orientalische Land vor. Eine leere, wilde Landschaft, wenig Bäume und Schatten, aber eine erbarmungslose Sonne, das waren die Realitäten vor Ort. Für landwirtschaftliche Arbeit waren das natürlich ungünstige Voraussetzungen. Die Ankunft im biblischen Eretz Israel, wo man in Frieden leben könne, war also für viele jüdische Einwanderer eher ein Trauma.
Gerade mit dieser Gruppe von Einwanderern habe ich mich in meiner eigenen Recherche genauer beschäftigt. Dafür habe ich mich auch mit Gur Eray ausgetauscht. Er ist Historiker an der Universität in Haifa und hat zu dieser großen Einwanderungsgeschichte geforscht. Er sagt:
So we have two types of immigrants to Palestine. One is the very small groups of pioneers, very, very ideological groups who arrive in Palestine to establish or to implement the Zionist ideology. They were in the early 20th century, in the second wave of migration, they were socialists and they were pioneers and they established agricultures, settlements in the periphery of Palestine. And in the first Aliyah, they were more families oriented that established colonies, but different type of colonies, but they were ideological migrants. The vast majority were migrants in every respect, which means they arrive in Palestine, not because of Zionist ideology, but because the, I would say, prosaic reasons economic reasons, poverty, lack of opportunities, pogroms, political persecutions. So they just ran away, and Palestine were different for them. So the motivations is, of course, different between the two groups. And in Palestine, they met each other. The ideological immigrants and the immigrants, the regular one. And the encounter between them is very, very interesting, how they change each other. So when we focus on men and not on women, that I would say that the men has a different challenges compared to the women, because the migration was two steps. The women and the kids stayed behind, but the pressure, and there was a lot of pressure on men because they should save money to send the money to the families and to bring them as soon as possible. And when the men were in Palestine and in other countries of destinations, there is concentrations of male immigrants in the country of a destination, which is sometimes very, very problematic, because if the society is not balanced between men and women, we can see a social phenomenon. For example, there is high number of prostitutes in the countries of destinations. We can saw it in New York City, and we can saw it in even in Jaffa. So many bordels were in Jaffa because the men were alone. Months and years they were out of the family, and they just went to prostitutes. So this is one of the social phenomena of immigration that we can see in the country of destination and also in Palestine. Palestine wasn't different. There was another social phenomena, very problematic, that there were men that didn't bring the wife, and they abandoned her in Eastern Europe. And there is a social phenomena of abandoned women in Eastern Europe, that the men just disappear. He didn't send letters. He didn't send the money. And sometimes he brought her to Palestine and then to left to other country and left her in Palestine alone. This is also kind of social phenomena of migration that we should talk about. And sometimes in migration, we can understand better the bad characters of men compared to women. And in migration in general and Jewish migration in particular.
Das heißt, anscheinend kam nur ein kleiner Teil der Einwanderer tatsächlich mit zionistischen Überzeugungen ins Land. Das ist natürlich schwer zu messen. Man weiß aber ungefähr, wie viele der Einwanderer der Idee folgten, Handwerk und Handel aufzugeben und in die Landwirtschaft zu gehen, so wie es der politische Zionismus formuliert hatte. Vergleicht man also die Zahlen der ersten und der zweiten Einwanderungswelle, sieht man, dass sich zwischen 1882 und 1903, also der ersten sogenannten Aliyah, lediglich 7.000 der 25.000 jüdischen Menschen, die nach Palästina kamen, in den Landwirtschaftskolonien niederließen. In der zweiten Aliyah von 1904 bis 1914 waren es nur noch 2.000 von insgesamt 35.000 Immigranten. Am ehesten folgten junge Männer diesen Idealen des Zionismus nach Palästina. Ich habe Goelray auch zu den Erfahrungen der jungen Männer gefragt und dabei nochmal die Idee des neuen Juden angesprochen.
The idea of the new Jew in the Zionist ideology has many components. One of them is to become a farmer, because in Eastern Europe they were peddlers and craftsmen and artisans, and the idea of the Zionism is to create a new Jew who toiled the land. This is one character. The second one is speaking Hebrew, which is one of the biggest and I would say amazing revolution in the Jewish people in general, in the Zionist ideology in particular. Think about it, that about 100 years ago, the most spoken language in Eastern Europe was Yiddish. In Western Europe, it was German. The Hebrew was just a language to pray, and that's it. And today I teach my students in Hebrew. I even curse in Hebrew. And all our daily life conducted in Hebrew. This is one of the amazing revolutions. So, and the whole idea of the new Jew that he will speak Hebrew and not European languages. And the third component of the idea of the new Jew is to be independent. You know, that we, the Jews, will live in their homeland as independent state, like all the other nations around the world. So to live in an independent state, to speak Hebrew, and to be connected to the land, I would say this is the idea of the new Jew. I would like to focus in the ideological migrant group and not the immigrant that arrive without ideology. And what we can see in that group, that the more the expectation from Palestine and the Zionist ideology, the more disappointing. There were young people in the late teenager, around 17, 18. They left their homes, they left their parents. They believe that they want to create a new Jew and arrive in Palestine. And everything was different because they imagined how they build a new Jew in Palestine, how they build the homeland for the Jewish people in the Eastern Europe. But once they arrive in Palestine, you know, they were so disappointed from what they saw. First, they met the local people, the Arabs. Second, the climate. They miss their families. And so many, many left Palestine after a very short period of time. And the others who didn't leave, they commit a suicide. And there is a phenomena, a very sad one, of young people who arrive in Palestine, disappointed, but they didn't want to leave Palestine, so they committed a suicide. And we can see it mainly among the pioneers group. So it wasn't easy because young people, sometimes they have the ideology, and if they cannot implement it, they feel that they are a fail. And if they fail, they did something wrong. So some left, some committed the suicide, and some stay. So, you know, the expectations, it's so complex, what they thought and what they met actually in Palestine.
Die meisten jüdischen Männer, die nach Palästina kamen, hatten natürlich keinerlei Erfahrung in der landwirtschaftlichen Arbeit, weil ihnen das russländische Reich die Landwirtschaft ja nie erlaubt hatte, mit der Ausnahme der jüdischen Agrarkolonien im Zarenreich. Das Ideal des starken Mannes, der mit seinen eigenen Händen aus der Arbeit mit der Natur eine Nation hervorbringt, blieb für viele der Migranten in Palästina ein Ideal. In der Praxis wurden oft günstigere arabische Arbeiter für die Feldarbeit angestellt. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass nicht wenige Juden nach dieser Konfrontation mit der Realität enttäuscht und mit geplatzten Träumen ins russländische Reich zurückkehrten. Auch dazu habe ich mit Gur Elroy gesprochen.
I would say that in the early 20th century, about 85% of the Jewish immigrants returned to Russia or left to the United States. 85%, it's a lot. In 1909, we can see decrease, and it's about 50%. But still, it's high rate. It's one of two. And the main reason, it's lack of economic opportunities. They arrive in Palestine, they didn't find jobs, and they and left the country. And in 1909, because they, you know, the building of Tel Aviv, more jobs were open to immigrants, and always constructions opened new jobs for people. So we can see the decrease in numbers in when they built Tel Aviv. But I would say for the first type of immigrants that arrived because of the economic reason, once they found jobs, they stay in Palestine. And who that didn't left. From the pioneers group, it was different. They left Palestine because of the ideology. Ideology was the main reason that brought them to Palestine. and the ideology was the reasons that caused them to leave Palestine, because they had an image about how to rebuild the country. They figure out that they can make it. They had a sense of failure and they left. So the return migration was an integral part of the Jewish immigration to Palestine, in a very, very high rate of return migration.
Aber wir haben ja gehört, dass es neben dem politischen Zionismus auch andere Erwartungen gab. Wie sah es damit aus?
Du hast recht. Fangen wir mit der Religion an. Viele Einwanderer sahen ihre Ankunft in Jaffa als Beginn einer spirituellen Rückkehr mit heiligen Erwartungen an das Heilige Land. Mit dieser Hoffnung verbanden sie den Traum, Land zu kaufen und Gemeinschaften aufzubauen. So glaubten Geschäftsleute oder Handwerker mit ihren Kenntnissen auch in der neuen Umgebung Fuß zu fassen, sei es durch Landkauf, Ladenbetrieb oder handwerkliches Schaffen. Viele männliche Immigranten hofften, mit ihren in Europa erworbenen handwerklichen und landwirtschaftlichen Fähigkeiten in Palästina Erfolg zu haben, zum Beispiel als Zimmerleute oder Maurer. Manche Männer strebten danach, in neuen jüdischen Landwirtschaftskolonien oder städtischen Betrieben Leitungsrollen zu übernehmen. Sie sahen sich als Motor einer wirtschaftlichen Entwicklung. Gerade in patriarchal geprägten Familien übernahmen Männer schnell die Verantwortung, ihre Familie finanziell abzusichern, mit der Erwartung, dies nach der Heimkehr ins Land auch verwirklichen zu können. Und diese Erwartungen wurden viel zu oft eben nicht erfüllt.
Was würdest du also sagen, was waren denn die Hauptgründe dafür, dass viele Männer an dieser letzten Etappe in der vermeintlichen neuen Heimat scheiterten? Warum gelang ihnen das Einwurzeln nicht so recht?
Es ging schon bei den buchstäblich ersten Schritten ins Heilige Land los. Die Männer wurden häufig direkt nach der Ankunft von Hoteliers abgefangen. Sie waren gezwungen, in teuren Unterkünften unter schlechten Bedingungen zu wohnen. Viele konnten aus ihren russländischen Berufserfahrungen kein Geld machen. Stattdessen fanden sie sich als Arbeitskräfte in städtischen Märkten, Geschäften oder sogar in landwirtschaftlichen Kolonien wieder. Meist schlecht bezahlt und unter prekären Bedingungen. Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität führte zu ernsthaften psychischen Belastungen. Viele Männer fühlten sich als Versager. Auch deshalb kehrte ungefähr die Hälfte von ihnen nach Osteuropa zurück.
Danke für diesen interessanten Beitrag, Benjamin. Das klingt plausibel. Die Landwirtschaftskolonien waren offenbar auch ein Anlaufpunkt für diejenigen, die in den Städten keinen Erfolg gehabt hatten und sich als letzten Ausweg der Landwirtschaft zuwendeten. Die Städte versprachen ein Leben, das dem Leben im Russländischen Reich einigermaßen ähnlich war. Man wandte sich am fremden Ort also lieber dem Bekannten zu. Auch weil für viele das Leben auf dem Land, oft fernab der Technologie, einen beträchtlichen Abfall im Lebensstandard barg. Ja, liebe Zuhörende. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Podcast-Reise angekommen. Wir haben uns verschiedene Aspekte der Migrationsgeschichte osteuropäischer Juden, vor allem von Männern, ins osmanische Palästina angeschaut. Lasst uns also nochmal zusammenfassen, was wir erfahren haben. Gründe für die Auswanderung waren vor allem die Ausgangssituation im Russländischen Reich, die oft von Armut, Ausgrenzung und Gewalt geprägt war. Zum anderen spielte auch der Zionismus eine nicht zu unterschätzende Rolle. So wie auch allgemein die Suche nach einem besseren Leben. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Entscheidung zur Auswanderung oft eine Mischung aus persönlichem Überlebenswillen, ideellen Überzeugungen und pragmatischen Abwägungen war. Die Auswanderung nach Palästina war zudem kein einfacher und leichter Schritt. Die Reise selbst war voller Hürden, psychischer Belastungen und vieler Unsicherheiten. Sie war durch die ständige Angst vor Gefahr und Betrug geprägt. Die Erwartung vieler Einwanderer, dass ihre Fachkenntnisse im neuen Land schnell anerkannt würden, dass sie also raschen beruflichen Erfolg genießen würden, wurde oft enttäuscht. Stattdessen mussten sie sich oft mit schlecht bezahlten und prekären Berufen begnügen oder als Ausweg auf die Landwirtschaftskolonien ausweichen. Die Gemeinschaft gerade in den Städten litt darunter, dass sich die Neuangekommenen der Dominanz der Hoteliers beugen mussten. Die Männer, die in die Kolonien gingen, hofften oft darauf, Führungsrollen zu übernehmen. Für viele spielte die Erwartung, ihre Familie ernähren zu können, eine große Rolle. Tatsächlich warteten auf viele Einwanderer aber ein niedriger Lohn und die daraus resultierende Armut. Die psychische Belastung sorgte dann dafür, dass nicht wenige wieder nach Russland zurückkehrten. Klar ist, die moderne zionistische Geschichtsschreibung, die in Israel auch heute eine zentrale Rolle spielt, erzählt diese Geschichte anders. Sie schreibt eher eine moderne Geschichte des Aufbruchs, der Entbehrung, der ideologischen Zähigkeit und des Überlebens. Man könnte auch sagen, eine Geschichte zionistischer Pioniere. Wir haben euch eine andere Geschichte erzählt. Eine klassische Migrationsgeschichte. So werden auch die Menschen sichtbar, die eben keine besonders starken ideologischen Überzeugungen hatten. Wir haben uns in diesem Podcast auf Männer konzentriert. Wir haben ihre Erwartungen, Hoffnungen und Ideale beleuchtet, die eng mit dieser Migrationsgeschichte verbunden sind. Dabei wollten wir euch die verschiedenen Perspektiven zeigen, von der Idee des neuen jüdischen Mannes im politischen Zionismus bis zum Vater, der seine Familie ernähren wollte und auf bessere Chancen in einem fremden Land hoffte. Aber sah diese Geschichte für Frauen, für Jüdinnen, vielleicht wieder ganz anders aus? Auch das wollen wir klären. In einem Partner-Podcast, den ihr auch in dieser Reihe hier findet, gehen unsere KommilitonInnen den Jüdinnen, also den Frauen dieser Aus- und Einwanderung nach. Hört gerne rein, denn eins wissen wir recht sicher. Eine Einheitsgeschichte, die über die Männer erzählt wird, führt oft in die Irre. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.